Heute soll es um die Emmaus-Jünger gehen. Wir gehen zurück zu Ostern. Eigentlich haben wir das ja gerade gefeiert, aber Ostern hat die Weltgeschichte verändert und das ist immer ein Grund, über Ostern zu reden und nachzudenken. Ostern ist eine Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt in Ewigkeit. Das bedeutet auch, dass er heute hier ist unter uns und dass du und ich ihm begegnen können. Und das, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich würde mir das manchmal wünschen. Jesus würde einfach neben mir spazieren wie die Emmaus-Jünger. Wer hat sich das schon mal gewünscht? Und man könnte mal so seine Fragen loswerden. Und er sagt das hörbar, ja. Er hat den ja erklärt von vorne bis hinten. Die Schrift erklärt, diese Andacht hätte mich tatsächlich sehr interessiert. Die steht leider nicht da drin. Sondern nur, dass er es gemacht hat. Und irgendwie ist es abstrakt manchmal, unser Leben mit Gott, weil Gott Geist ist und wir ihn nicht hören können auf eine Weise, wie wir andere Menschen hören und auch nicht sehen können, wie uns Menschen gegenüber sitzen. Und das macht es manchmal so irgendwie so schwierig. Dann laufen die Gedanken woanders hin, wenn man eigentlich betet. Und ihr kennt das ja alle, ich brauche euch das nicht erzählen. Aber Gott begegnet uns, das hat er verheißen. Und wir wollen diesen Text reinschauen, um zu sehen, wie er das macht mit den Emmaus-Jüngern und auch zu sehen, wie wir das übertragen können auf uns. Interessanterweise erkennen sie ihn ja erstmal nicht. Alle haben da erst Probleme mit. Also Maria, als sie Jesus sucht am Grab, denkt sie, er ist der Gärtner. Als die Jünger fischen am See Genezareth, kommt Jesus dazu und sie erkennen ihn auch nicht und er fragt, was sie da machen, ob sie schon was gefangen haben heute und sie erkennen ihn auch nicht. Und hier auf dem Weg nach Emmaus ist es genauso, sie erkennen Jesus nicht. Wer sind die beiden? Ein Name wird genannt, das ist Kleopas, das ist also keiner der Zwölfer oder Elf dann zu dem Zeitpunkt. Und über den zweiten Jünger hören wir gar nichts, also dadurch, dass sie zusammen in ein Haus gehen, kann man darauf schließen, dass sie irgendwie vielleicht verwandt waren, vielleicht war es auch die Ehefrau. Vielleicht sind sie als Ehepaar Jesus nachgefolgt, vielleicht war es ein Bruder, ein Cousin, das weiß man nicht genau. Aber es ist auch eine Vermutung, dadurch, dass sie in ein Haus gehen, aber wir wissen nur von Kleopas. Ja, die Auferstehung war schon ein Gerücht, das habt ihr gehört in der Lesung. Es gab schon Gerüchte, die Frauen hatten das erzählt, aber die beiden sind trotzdem nach Hause gegangen. Sie haben das offensichtlich nicht geglaubt. Also sie haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, sie verpassen was in Jerusalem, wenn sie mal nach Hause gehen, die 2 Stunden und nach dem Rechten schauen. Aber mitten in dieses Gespräch auf dem Weg kommt Jesus hinein. Ich lese nochmal die Verse Lukas 24, 14 bis 16. Wer möchte, kann auch gerne mitlesen. Wir werden immer wieder in diesen Text reinschauen. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht.
Es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Ja, wer hält ihnen denn da die Augen zu? Manche Interpretationen sagen, Gott hat ihnen die Augen zugehalten. Vielleicht ist es auch ihre eigene Verzweiflung, vielleicht die vom Weinen verquollenen Augen. Und ich muss sagen, das macht die Jünger unheimlich sympathisch, dass sie es am Anfang auch nicht checken. Und vielleicht deshalb auch, vielleicht auch ein Grund, warum uns diese Geschichte von Anfang an so zu Herzen geht, weil wir uns da selber auch drin wiederfinden. Und wer hat das nicht schon erlebt, dass auch Verzweiflung und Frustration uns blind machen kann für das Gute, auch für Gottes Wirken in der Situation. Jesus hätte einfach sagen können, hey Leute, ich bin's, Jesus. Aber stattdessen stellt er Fragen. Das kann er sehr gut. Ab Vers 17 fragt er, worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, der hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Sagt Jesus dann. Jesus kürzt den Weg nicht ab. Er möchte ganz offensichtlich mit den Jüngern ins Gespräch kommen und die beiden, die fassen Vertrauen zu diesem Fremden, der ihm doch so vertraut vorkommt. Und dann reden sie weiter und geben ihm eine lange Antwort. Die sagen, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn hatten unsere früheren Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch damit nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Ich finde es spannend, wie Jesus hier vorgeht. Und für mich klingt es auch nach einer Einladung. Jesus fragt nach, Jesus nimmt sich Zeit und hört zu. Und er hört sich auch die Dinge an, wo die Jünger noch nicht alle Puzzlesteine zusammensetzen können. Auch die Dinge, die sie nicht verstehen und wo sie mit ihrer Interpretation wahrscheinlich falsch liegen. Mich ermutigt diese Geschichte, dass Jesus auch mit uns ins Gespräch kommen will, dass er meine Zweifel und Fragen gerne anhört, dass ihn interessiert, was gerade schwer ist, was mich belastet, überfordert. Ja, sogar einschließlich der Dinge, die ich noch nicht verstanden habe und da, wo ich vielleicht sogar falsch liege, das kann ich ihm ungefiltert sagen. Und Irene hat ja schon gesagt, wir haben so nach Interpretationen oder Inspirationen gesucht in diesem Text, wie wir uns für die Begegnung mit Jesus öffnen können. Und hier wäre ein Aspekt, es wäre die Frage, wann hast du Jesus zum letzten Mal ganz ehrlich gesagt, wie es dir geht? Vielleicht kann auch dieser 10-11 Kilometer Spaziergang oder Rückweg von Jerusalem nach Emmaus so ein Vorbild sein, mal einen Spaziergang mit Jesus zu machen und ihm zu erzählen, was ihn bewegt. Irina und ich haben vor einigen Jahren angefangen, so einen Emmaus-Spaziergang zu machen. Immer mittwochs nach Feierabend drehen wir eine Runde rund um Meinersen. Wir tauschen uns aus, was uns bewegt, was uns belastet. Reden über unsere Kinder, unseren Dienst, die Gemeinde. Und wir gehen davon aus, dass Jesus durch den Heiligen Geist mit dabei ist. All das hat er schon gehört und doch breiten wir es dann nochmal ganz konkret vor ihm aus. Mir geht es auch so, dass ich Zeiten alleine brauche, um meine Gedanken zu sortieren. Mir hilft dann Aufschreiben. Das lässt mich etwas konkreter denken. Ich habe so ein Notizheft. Und wenn du dir das nächste Mal Zeit nimmst, Dinge mit Jesus durchzugehen, dann frag ihn doch. Erwarte, dass Jesus da ist, um zu hören und auch zu antworten. Und stell ihm einfach die Frage, Jesus, wie siehst du denn das? Und schau mal, welche Gedanken dir Jesus dazu gibt. Jesus hat Antworten auf ihre Fragen. Er hat Trost und Hoffnung für die Verzweiflung der Jünger, aber er hat noch so viel mehr. Er hat eine persönliche Begegnung. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum er sich entschieden hat, diesen Weg mit den Jüngern zu gehen, um auf dem Weg ihnen zu helfen, mehr und mehr zu erkennen. Und da gibt es einige Puzzlestücke, die er so aneinander fügt. Und das Erste ist, dass er die Jünger tatsächlich damit konfrontiert, dass ihre Sicht auf die Schrift oberflächlich ist und dass sie an manchen Stellen zu falschen Schlüssen gekommen sind. Vers 25 sagt er, da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand.
Vielleicht hat sich Jesus nicht zu erkennen gegeben, damit sie ihm an dieser Stelle gut zuhören. Das ist natürlich eine Spekulation, aber ich weiß nicht, wenn sie gewusst hätten, dass es Jesus ist, vielleicht hätten sie gar nicht richtig zuhören können, wie er ihnen die Stellen auslegt. Und Jesus war es offensichtlich total wichtig, dass sie das vom Wort her verstehen, dass der Messias sterben muss. Das ist total krass gewesen für sie. Weil sie haben eigentlich auf einen Messias gewartet, der sie von den Römern befreien wird. Einen mächtigen Herrscher, der siegreich einfach alle Juden freisetzen wird von allen Feinden ringsumher. Und das hatten sie auch gefeiert mit dem Einzug in Jerusalem. Und dann war das Kreuz wie so eine Niederlage für sie. Sie konnten das überhaupt nicht einordnen in ihrer Theologie. Und Jesus zeigt ihnen, dass das aber vorausgesagt ist in der Schrift, dass der Messias sterben wird. Und hier sagt er so ganz krass, er muss es sogar. Es ist notwendig. Es ist ein ganz starkes Wort. Und ja, warum musste Jesus sterben? Weil Gott gerecht ist und Sünde richtet. Und aber Gott liebevoll und gnädig ist und uns eine Chance geben möchte, dass wir umkehren können, dass wir diese Strafe nicht selber tragen müssen. Deswegen musste Jesus sterben. Man kann das nicht einfach unter den Teppich kehren, unsere Schuld. Es braucht ein Opfer, es braucht jemand, der diese Schuld trägt. Und deswegen musste Jesus sterben. Und das erklärte ihnen hier, dass das der Auftrag des Messias war. Das hatten sie bis dahin noch nicht verstanden. Er hatte zwar immer wieder gesagt, er wird sterben und wieder auferstehen, aber sie hatten das nicht verstanden, weil es nicht in ihr Bild passte. Und sie hatten quasi eine falsche Theologie. Und so konnten sie ihre Erfahrung, die sie bisher gemacht hatten, nicht einordnen. Und wir haben so viel mehr als die Jünger damals. Die haben das Alte Testament gehabt, ihre Heilige Schrift. Wir haben das Neue Testament noch dazu, wir nennen das ganze Bibel und das dürfen wir jeden Tag einfach nehmen und lesen und da dürfen wir erfahren, wie Gott die Welt sieht, wie er ist, wie er uns Menschen sieht und je mehr wir lesen und verstehen, umso mehr lernen wir auch Gott kennen, wie er ist und erkennen ihn auch in unserem Alltag. Und ich möchte euch dazu ermutigen, vor allem auch wenn ihr neu im Glauben seid, wir brauchen ein solides Bibelwissen für unser Leben mit Jesus, für unser Leben mit Gott, damit wir ihn erkennen, dass wir nicht in falsche Theologien abbiegen. Wenn ich von der Bibel her verstehe, dass Gott gut ist, macht es einen großen Unterschied darin, wie ich die Welt wahrnehme. Da gibt es noch so viel mehr, einfach an Reichtum zu entdecken. Und das ist eine Herausforderung. Dieses Buch ist sehr alt. sucht euch eine Übersetzung, die ihr versteht. Die beste Bibelübersetzung ist die, die man liest. Und findet eine Routine in eurem Tag, in eurer Woche, wo ihr euch mit der Bibel beschäftigt, die ihr festsetzt. Und dann fangt einfach mal an. Lasst euch nicht entmutigen. Vieles versteht man am Anfang nicht. Geht uns allen so. Manches muss man öfter lesen. Manches ergibt dann Sinn, wenn man es zum 10. Mal gelesen hat. Aber es wird immer mehr werden, unser Verständnis und unsere Erkenntnis. Und wenn du Hilfe brauchst, dann frag jemand in der Gemeinde, ob er dir hilft beim Bibellesen. Man kann eine Zweierschaft machen, man kann in den Hauskreis gehen. Es lohnt sich, das ist unser Fundament, das ist Gottes offenbartes Wort. Und Jesus ist es total wichtig, das den Emmaus-Jüngern zu zeigen, damit sie verstehen, was sie gesehen haben. Und auch so ist es für uns wichtig, dass wir Gott erleben können in unserem Alltag, wenn wir wissen, wie er ist und wie er handelt. Ich habe da einen Vers in letzter Zeit, der mich total berührt, weil beim Bibellesen geht es nicht nur um Wissen. Ja, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir immer wieder erleben, wie diese Zusagen wirklich uns in unserem Alltag helfen. Mein Vers im Moment ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und immer wenn ich merke, dass Furcht und Sorgen so in mir aufsteigen, irgendwie mache ich mir in letzter Zeit unheimlich viele Sorgen leider, bete ich diesen Vers und weiß, nein, Gottes Geist ist anders. Er hat mir einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit gegeben. Und er hilft mir dadurch und er ist größer als diese Situation und ich darf meine Sorgen bei ihm abgeben. Und das ist sowas, wo wir erleben, dass Gott ganz konkret in unseren Tag hineinsprechen kann, durch Bibelworte. Wir alle haben das vielleicht auch schon erlebt, wenn wir in ganz schwierigen Situationen sind, wer hat dann schon mal Psalm 23 gebetet, weil einem selber gar nichts mehr eingefallen ist, was man denn jetzt beten könnte. Man hat nicht die Kraft, was selbst zu formulieren, aber dann sind auswendig gelernte Gebete eine unheimliche Stütze und Hilfe. Ja, Jesus redet noch eine Weile mit den Emmaus-Jüngern. Wie gesagt, leider ist das nicht überliefert, was er da sagt. Und sie laden ihn dann abends zum Essen ein, weil sie Angst haben, er läuft jetzt einfach weiter und gerne noch die Gemeinschaft mit ihm genießen wollen. Wir lesen in Vers 30 bis 31. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr.
Wie spannend, dass die Jünger ihn bei sich zu Hause, am Tisch, beim Abendbrot erkennen. In so einer ganz normalen, vertrauten Situation, wie sie es schon tausend Male hatten, mit irgendwelchen Gästen, die wahrscheinlich auch abends mal dabei sitzen. In dieser ganz normalen Situation. Da kommen sie vielleicht zum ersten Mal an diesem Tag so richtig zur Ruhe, können entspannen und ihre Gedanken sammeln. Im Text lesen wir, dass Jesus wie selbstverständlich das Brot bricht und so die Gastgeberrolle einnimmt. Es könnte sein, dass sie Jesus daran erkennen, wie er dankt, wie er so vertraut mit seinem Vater im Himmel spricht. Das haben sie vielleicht schon bei anderen Gelegenheiten von ihm gehört. Oder eine Möglichkeit, woran sie ihn erkennen, wäre auch, dass ihm vielleicht beim Beten so das Gewand etwas runterrutscht und sie die Wundmale sehen können. Im Text steht es nicht, aber es sind vermutlich auch Sinneseindrücke, die mit dazu wirken, dass sie Jesus hier kennen. Und wie ist es für uns heute? Kann ich Jesus denn mit meinen Sinnen begegnen? Glaube ich, keine leichte Frage, weil der Fokus auf die materielle Welt uns auch abhalten kann, davon etwas geistlich wahrzunehmen. Aber wenn Gottes Geist in mir lebendig ist, dann können auch meine Sinneseindrücke dazu mitwirken, Gott in meinem Alltag zu erkennen. Wenn ich einen Sonnenaufgang sehe, kann ich den dann empfangen als ein Geschenk, ein Gruß von Gott. Wenn ich ein klassisches Musikstück höre, kann ich mich dann über diese Schönheit der Kunst freuen und kann das meine Gedanken zu Gott lenken? Oder wenn ich im Garten ein Beet gestalte oder handwerklich etwas herstelle, nehme ich dann auch Kreativität wahr, die von Gott kommt und zu erkennen, dass er in mir am Werk ist? Oder wenn ich sportlich aktiv bin, kann ich dann Gottes Freude spüren? Dem Leichtathleten Eric Liddell, dem ging das so. Er hat bei den Olympischen Spielen 1924 die Goldmedaille im 400-Meter-Lauf gewonnen. Gibt es noch eine interessante Background-Story dazu, aber er hat ein ganz berühmtes Zitat, kommt von ihm, und er hat gesagt: Ich glaube, dass Gott mich zu einem bestimmten Zweck geschaffen hat, aber er hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich laufe, spüre ich sein Wohlgefallen. Eine andere Möglichkeit, wo die Sinne uns helfen können, einem Gott zu begegnen, ist, wenn du zum Beispiel einen Ort hast, wo du merkst, dass da empfindest du die Gegenwart Gottes besonders stark. Es muss kein sakraler Bau sein, vielleicht ist es irgendwo auf einem Gipfel, in einem Gipfelkreuz, auf einer Bank mit einem schönen Ausblick oder einem Ort, wo Gott dir schon einmal begegnet ist und es dir leicht fällt, das auch dafür offen zu sein, das vielleicht wieder auch zu erwarten. Oder wenn ich etwas sehr Leckeres schmecke, ein Festfeier, Gemeinschaft habe, kann ich da auch Gottes Freundlichkeit darin sehen? Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das ist ja die Einladung, mit der wir hier in der Kirche zum Abendmahl eingeladen werden. Und gerade das Abendmahl hat Jesus so eingesetzt, dass dort die Erfahrung mit Sinnen verbunden ist, mit einer geistlichen, einer tieferen Bedeutung. Oder letztes Beispiel: Hast du vielleicht schon in der Umarmung eines Freundes schon mal die Umarmung von Jesus gespürt? Auch das ist möglich, denke ich. Ich glaube, unser Alltag und das Erleben auch mit den Sinnen hält viele Möglichkeiten bereit, Gott zu begegnen, wenn ich bereit bin, mit einem offenen Geist diesen Schritt zu machen und Jesus einzuladen, dass er mit mir so einen Schritt tiefer geht. Und genau das passiert auch für die Jünger. Und dieser Abend, der wird für sie zu diesem Wendepunkt. Vers 31 oder Vers 32. Sie sagten zueinander, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander: War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die bei ihnen waren, sich versammelt hatten.
Jesus wird plötzlich hinweggenommen vor ihren Augen. Das ist was Übernatürliches, was da passiert. Aber das waren sie von Jesus auch gewohnt. Also auf dem See ist er plötzlich erschienen. Ob die dabei waren, die zwei, weiß ich nicht. Aber sie haben die Geschichte auf jeden Fall gehört, sicher. Und Jesus hat sonst auch ganz viele Wunder getan. Menschen geheilt, Brot vermehrt. Die Bibel sagt, Gott begegnet uns auch auf übernatürliche Weise. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit Wundern, ob ihr schon mal ein Wunder erlebt habt, ob ihr schon mal erlebt habt, dass Gott auch durch einen Traum zu euch spricht oder durch eine Vision, die ihr habt, ein Bild. Oder eine hörbare Stimme wie bei Paulus. Das ist echt krass. Ja, es ist etwas, was unser Leben mit Gott bereichern kann. Und für mich persönlich ist es ein sehr wichtiger Zugang zu Gott in meinem Glaubensleben. Ich habe immer wieder so Eindrücke, sagt man. Das ist wie so ein Bild, das man einfach im Inneren sieht, das eigentlich mit dem Alltag, was man gerade erlebt, nicht so viel zu tun hat oft und so ein bisschen unabhängig Gott da so reinpoppt. Und ich habe so eine Joggingstrecke hier in Meinersen und es gibt eine Ecke am Wald. Da ist mir im Herbst letzten Jahres, hatte ich da auch so ein Bild vor den Augen beim Joggen. Ich habe zwei Augen gesehen, die mich ganz fest angeschaut haben. Und um diese Augen hat sich alles gedreht. Es war wie so ein Strudel herum, aber diese Augen waren sehr klar und fest und haben mich angeschaut. Und ich wusste, das sind Jesu Augen. Und ich dachte, das ist ein Bild für jemanden anders. Wusste von jemandem, dem es gerade nicht so gut geht. Und habe gedacht, ja, vielleicht kann ich einfach besonders feste für sie beten oder so. Und dann war das aber so, dass meine Kollegin dann für 3 Monate ausfiel im Büro. Und um mich fing sich dieser Strudel an zu drehen und es sind auch noch ein paar andere Dinge passiert. Und ich habe gemerkt, oh, das war ein Bild für mich. Jesus hat mich vorbereitet darauf, dass herausfordernde Zeiten kommen werden für mich. Und ich habe mich festgehalten an diesem Bild, dass Jesus das wusste. Und es hat mir unheimlich Trost gegeben, durch diese Zeit zu gehen. Und ich wusste auch, ich darf in seine Augen schauen und ihn einfach anschauen. Und dann werde ich nicht untergehen. Und solche Bilder können für uns ein unheimlicher Trost sein, einfach eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, ob ihr sowas schon mal gehört habt, dass es sowas gibt oder so, oder ob ihr das alles ein bisschen spooky findet. Ja, lest mal in der Bibel, wie Gott den Menschen dort begegnet, wie er ganz konkret leitet durch Träume, durch Dinge, in ihr Leben spricht. Und ich glaube, dass Gott der gleiche ist, auch heute noch, wie es in der Bibel war. Und dass er oft größer ist als unser Verstand und solche Dinge benutzt, um unseren Verstand zu umgehen, weil wir sonst immer in den gleichen Fahrwassern bleiben. Und Falk hat vor kurzem mal gebetet, dass er mal wieder gerne träumen würde, weil er schon lange nichts mehr geträumt hat, wo er den Eindruck hatte, dass Gott ihm dadurch was sagen will. Und er hatte in der Nacht einen Traum. Und das hat mich total berührt. Wir dürfen Gott auch einfach bitten, dass er zu uns spricht, in eine Situation hinein, wo wir vielleicht auch nicht mehr weiter wissen, und uns etwas offenbart von seinem Willen, was er von uns möchte, von seiner Liebe. Genau, Gott kann uns auch übernatürlich begegnen. Und bei diesen beiden Jüngern war es definitiv eine übernatürliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der so einen ganz anderen Körper hatte, der dann einfach verschwunden ist. Ja, und dann stehen sie da und müssen damit erst einmal klarkommen und reden miteinander. Und sie stellen fest in Vers 32, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Ganz oft ist es so, dass ich es im Nachhinein verstehe, wo Gott war. Kennt ihr das auch? Also, dass man im Nachhinein, wenn man so zurückblickt auf eine Etappe seines Lebens, merkt, wie Gott Dinge arrangiert hat, dass es kein Zufall sein kann, wie Dinge sich so ineinander gefügt haben, wie Menschen vielleicht auch mich ermutigt haben. Und so geht es den beiden auch. Sie schauen zurück und denken, irgendwie haben wir es die ganze Zeit geahnt, aber konnten es nicht greifen. Es war ein Brennen in unserem Herzen. Und dieses Brennen im Herzen, das können wir auch haben, sagt die Bibel. In Römer 8, Vers 16 steht, Gottes Heiliger Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können eine ganz tiefe Gewissheit davon haben, dass Gott da ist und dass es ihn gibt. Und das ist ein Gefühl, das können wir vielleicht nicht in Worte fassen, so wie die Jünger das beschreiben als ein Brennen in ihrem Herzen. Aber es ist einfach da. Und das ist etwas, was uns unheimlich Trost geben kann. Plötzlich macht für die beiden alles Sinn. Sie müssen zurück nach Jerusalem und den anderen erzählen, was passiert ist. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren. Und sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.
Ja, was für eine Geschichte. Ich liebe die Art, wie Jesus es schafft, hier alles zu verändern, wie er den Jüngern begegnet. Es gibt ja die Geschichte, wo Paulus Jesus begegnet auf der Straße nach Damaskus. Es war in einer sehr spektakulären Begegnung. Aber Jesus macht es hier so ganz anders und überraschend unscheinbar auf dem Weg nach Emmaus. Und überleg doch mal, wenn du diese verschiedenen Aspekte jetzt so nochmal Revue passieren lässt, wo es dir in deinem Alltag besonders leicht fällt, Jesus zu begegnen, wo du seine Gegenwart besonders oft wahrnimmst, wo vielleicht deine Gedanken und dein Geist auf ihn gerichtet werden, immer wieder. Vielleicht ist es da, wo du ihm dein Herz ausschüttest und dann auch seine Sicht besser kennenlernst. Es ist vielleicht da, wo er aus seinem Wort der Bibel so in deinen Tag hineinspricht. Es ist da, wo du etwas mit Sinnen wahrnimmst und dein Geist den Blick auf Jesus richtet. Vielleicht ist dein Zugang auch eine übernatürliche Begegnung oder eher die innere Gewissheit, dass der Heilige Geist dir die Gewissheit schenkt, Gottes Kind zu sein und so ein Ruhen in Gott. Vielleicht ist es aber auch das, was die Jünger erfahren haben, als sie jetzt nach Jerusalem gekommen sind, diese Gemeinschaft, miteinander diesen Weg zu teilen. Oder dann, etwas weiter gedacht noch, da wo sie die Botschaft weitergeben oder wo sie Menschen dienen, die Hilfe brauchen. Und vielleicht ist das ein Ort, wo du Jesus triffst. Und wenn du weißt, was diese Momente in deinem Alltag sind, dann könntest du überlegen, wie kann ich das dann noch ausbauen, um mit Jesus mehr oder tiefer zu connecten? Wie kannst du mehr solche Gelegenheiten suchen oder schaffen und nach der Begegnung mit Jesus Ausschau halten?
Ja, Gott lässt sich nicht in eine Box packen. Er ist groß, er ist so viel größer, als unser Verstand das fassen kann. Er ist allmächtig, hat die Welt in der Hand, lenkt Herzen von Herrscher, kennt die Zahl der Sterne. Seine Stimme ist wie Donner und gewaltiges Tosen. Er ist der gerechte Richter und gleichzeitig ist er hier neben dir, nimmt dich bei der Hand und flüstert dir ins Ohr, dass er dich liebt. Und all das ist Gott. Und wir werden ihn nie ganz greifen können, solange wir auf dieser Erde sind. Und ich freue mich auf den Tag, wo wir ihm gegenüberstehen und ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen können und mit ihm reden dürfen. Und ich glaube aber, dass wir es immer wieder brauchen, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, so eine frische Begegnung mit ihm. So etwas, was uns neu packt, was uns neu befeuert. Und da möchte ich euch auch einladen, wenn ihr so merkt, dass euer Glaube so eine langweilige Routine geworden ist, dass ihr euch ausstreckt nach einer frischen Begegnung, auf die Suche geht nach etwas, wo ihr vielleicht Jesus neu begegnen könnt, einen neuen Aspekt seiner Persönlichkeit oder irgendwie etwas Neues leben mit ihm. Und wenn wir uns da auf die Suche machen, dann überfordert uns manches. Ich bin einen sehr... Wie soll ich das sagen? Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo Emotionen im Glauben nicht so eine Rolle gespielt hat. Das war sehr gesetzt und es war immer ernst. Wenn es um Glauben geht, war es immer ernst. Und ich bin ein sehr emotionaler, fröhlicher Mensch. Und für mich war es ein Durchbruch, mal Christen zu erleben, für die Fröhlichkeit in ihrem Glauben vorkommt, in Anbetung, im Tanzen und so. Das hat vieles in meiner Persönlichkeit freigesetzt, mit Jesus zu leben. Und so kann es manchmal sein, dass wenn wir so mal links und rechts bei Glaubensgeschwistern gucken, wie machst denn du das eigentlich mit deinem Glauben, mit Jesus, das eigentlich kommt, manches überfordert einen, manches überfordert mich auch in der charismatischen Szene, sage ich jetzt mal, wenn ihr mit dem Begriff was anfangen könnt, aber vieles ist auch unheimlich bereichernd gewesen für mich in meinem Weg mit Jesus und so eine frische, neue Begegnung, wo ich merke, wow, da gibt es noch mehr. Gott ist größer, als ich dachte und er ist oft auch anders, als ich dachte. Und ich kann ihn immer besser kennenlernen. Und im Moment probieren wir was Neues aus. Wir haben gehört von jemandem, der einmal im Monat einen Tag mit Gott unterwegs ist und einfach diesen einen Tag mit ihm verbringt. Und dann haben Falk und ich gesagt, okay, das wollen wir ausprobieren. Also ich habe einen halben Tag angefangen, weil ich bin ein sehr hibbeliger Mensch. So ein ganzer Tag ist mir irgendwie zu lang. Und, aber die drei Male, wo ich das gemacht habe jetzt, waren richtig gut. Ich war wirklich gesegnet. Ich habe noch nicht meine Form gefunden, wie ich diesen Tag gestalte. Ich bin da noch am Ausprobieren, aber ich möchte dranbleiben. Und für mich ist es so was Neues, was ich gerade versuche, um Jesus einfach auf eine neue Weise auch zu begegnen und mit ihm zu leben.
Ja, zum Abschluss lassen wir einmal kurz zurückspringen an den Anfang, uns bewusst machen, in welcher Verfassung die Jünger in diesen Nachmittag gestartet sind, als sie losgegangen sind von Jerusalem, und dann über den Kontrast staunen, was passiert ist bis zum Abend, als sie dann Jesus erkennen und sogar diese 10-11 Kilometer wieder zurück nach Jerusalem laufen. Und ich möchte dir einfach sagen, die Art und Weise, wie deine Woche vielleicht war und womit du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist, ist das eine. Aber das, was dieser Tag noch bereithalten kann, wenn du Jesus begegnest, das ist das andere. Ein Gebet, das ich immer wieder mal bete, ist, Jesus, überrasche mich. Und würdest du dich auch trauen, das zu beten, dich überraschen zu lassen von Jesus und zu glauben, dass der allmächtige Gott das hört und ernst nimmt und darauf antworten wird? Wir haben jetzt noch mal eine Anbetungszeit und danach machen wir eine Gebetsgemeinschaft. Lass uns Gott auf unsere Herzen hinhalten und lass uns aufstehen und Jesus durch den Heiligen Geist hier willkommen heißen.